heute bei «Apropos» der Putschversuch in Russland und seine Folgen. Etwa 24 Stunden lang war Russland das Wochenende im Ausnahmezustand.
На стол президенту несут тотальный пиздеж, бессовестный.
Am Freitagabend und in der Nacht ist der Chef der Söldnertruppe Wagner, der Jewgeni Prigozhin, wieder einmal öffentlich über die russische Militärführung hergezogen. Und hat dann am Samstagmorgen, zur Überraschung von vielen Beobachterinnen und Beobachtern, angefangen, seine Truppen in Richtung Moskau zu bewegen.
Aufstand gegen Moskau. Der Machtkampf zwischen Militärführung und der Söldnergruppe Wagner ist dramatisch eskaliert. Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin rief zum Sturz von Verteidigungsminister Sergei Shoigu auf.
Ein Putschversuch also, wo der Prigozhin erst 200 Kilometer vor Moskau wieder aufgegeben hat. Und seither fragen sich viele, wie es zu dem kommen konnte und wie sehr wird das der Regierung von Wladimir Putin gefährlich. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Osteuropa-Expertin und Auslandredaktorin Zita Affentranger. Hallo Zita.
Hallo Mirja.
Zita, der Putschversuch vom Wochenende, hat sich der irgendwie vorher angekündigt?
Nein, also in dieser Dramatik hat er sich nicht angekündigt. Und ich meine, der Prigozhin, der war immer laut gewesen, die letzten Monate. Er hat gedroht, er hat geschrien. Und er hat die Militärführung und auch die Politeliten manchmal wirklich geradezu hysterisch attackiert. Der Präsident hat er aber immer fein säuberlich ausgespart von dieser Kritik, weil der Wladimir Putin ist ja eigentlich sein einziger Garant von der Macht gewesen. Er hat den Prigozhin überhaupt erst in die Position gebracht. Und dass sich diese Schöpfung einmal gegen ihn selber richten würde, das hätte Putin sicher nicht erwartet. Und das haben auch viele Beobachter nicht erwartet. Man hat sich auch irgendwie an den ewigen Klamauk gewöhnt, den er hier vollführt hat. Weil er ist ja immer ohne Folgen geblieben, bis eben am Wochenende.
Mhm. Am Wochenende hat es eben den Putschversuch gegeben. 24 Stunden hat der Putschversuch insgesamt gedauert. Was weiss man unterdessen darüber, warum der Prigozhin ihn am Ende dann doch abgebrochen hat?
Ich habe hier in diesem Podcast gesagt, der Prigozhin sei im Westen der am meisten überschätzigste Mann überhaupt.
Wer jetzt noch weiss, in welcher Folge du das gesagt hast, der zählt zu unseren treuesten Hörerinnen und Hörern.
Und ich denke, am Schluss hat er sich wahrscheinlich eben selber überschätzt. Also die Machtkämpfe mit dem Verteidigungsministerium, die sind immer krasser geworden. Aber der Prigozhin war immer mehr auf dem absteigenden Ast, weil er hat offenbar immer weniger Waffen und Ausrüstung bekommen von der Armee. Anfang des Monats hat er sich aus der Ukraine zurückgezogen, hat die Stellungen in Bachmut nach Monaten von Kämpfen an die Armee abgegeben. Und dann hat der Kreml noch verlangt, dass seine Soldaten in der Armeeführung unterstellt werden. Und das wäre in einer faktischen Entmachtung von Prigozhin, hätte das bedeutet. Weil bisher hat er ja allein entschieden, wo und wie seine Leute zum Einsatz kommen. Und wahrscheinlich war der Aufstand einfach ein letzter verzweifelter Versuch gewesen, den Putin hinter sich zu bringen, an seine Seite zu ziehen. Aber der Putin hat sich nicht hinter Prigozhin gestellt. Er hat ihn aber zuerst auch nicht gestoppt, sodass er am Schluss dann vor Moskau gestanden ist. Und diese Schlacht, die hätte der Prigozhin und seine Söldner niemals gewinnen können. Und das wäre ein Massaker geworden.
Du hast jetzt gesagt, der Putin hätte ihn auch nicht gestoppt. Hätte er ihn dann können stoppen?
Ja, ich denke schon. Weil der Prigozhin hat schon am Freitagabend in einer von seinen berühmt-berüchtigten Audiobotschaften gesagt, er hat ja behauptet, sein Lager sei angegriffen worden von der Armee mit einer Rakete und sie setzen sich jetzt auf den Weg und sorgen für Gerechtigkeit sorgen. Und schon am Freitagabend hat man Soldaten und auch Material von der Armee auf der Strasse gesehen, in Rostov, wo er ja zuerst angekommen ist. Und am nächsten Morgen ist er einfach dort einspaziert. Man kann es nicht anders sagen. Und es ist eigentlich ganz klar, es ist einfach kein Befehl von oben da gelegen, also aus Moskau da gelegen, ihn zu stoppen.
Die Erzählung, die man jetzt über das Wochenende hat, ist ja, dass eben der Prigozhin quasi, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, genug hat und dann quasi losmarschiert ist. Aber wie realistisch ist das, dass das tatsächlich so ein Alleingang von ihm war?
Ich glaube schon, dass es ein Alleingang war, weil er ist sehr isoliert. In der Militärführung ist er nach diesen endlosen Attacken genauso verhasst wie bei den Beamten und Politikern, die er ja regelmässig wirklich in unflätigster Art und Weise als Feigling, Weicheier, Verräter oder noch Schlimmeres beschimpft. Der Prigozhin hat einfach keine Hausmacht in Moskau. Die hat er nie gehabt. Er war immer ein Aussenseiter, ein Aussenseiter wirklich von Gnade von Putin.
Hat es denn die Chance gegeben, dass er mit dem Angriff erfolgreich gewesen wäre? Und was hätte das bedeutet?
Also, wo am Samstagabend die Soldaten immer näher sehen am Stadtrand von Moskau und man dort Gräben ausgehoben hat und Barrikaden errichtet hat, dann ist es mir dann ehrlich gesagt schon ein bisschen mulmig geworden. Weil das hätte zu einem wirklich wüsten Blutvergießen können führen, wenn die beiden Seiten dort zusammengebraut wären. Oder wenn einzelne Kämpfer oder eine Gruppe von Kämpfern mit dem Gewehr in der Hand in die Stadt gekommen wären. Aber dass er die Macht übernimmt, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wie gesagt, weil er hat in Moskau keine mächtigen Helfer. Und dass die regulären Soldaten zu ihm überlaufen, das hat er ja in seinen Videobotschaften immer behauptet, er habe die halbe Armee hinter sich. Und dass es in dem Sinne zu einer wirklich breiten Meuterei in der russischen Armee kommen würde, dafür hat es nie Anzeichen gegeben.
Was weiss man denn jetzt über den aktuellen Aufenthalt des Prigozhin?
Ja, also laut dem Kreml ist er in Weißrussland, aber das Wort ist, man weiss eigentlich nicht, wo er ist. Der Putin hat ihn ja faktisch begnadigt, obwohl es jetzt plötzlich Bericht gibt, das Verfahren gegen ihn sich noch nicht eingestellt. Aber in Putin, seinen Pressesprecher, hat am Samstag erklärt, der Prigozhin habe das Wort vom Präsidenten, dass nicht weiter gegen ihn ermittelt werde. Und da wird Putin wahrscheinlich auch nicht zurückkrebsen, vorausgesetzt einfach, dass der Prigozhin sich auch an seinen Teil von der Vereinbarung hält.
Und wo sind denn die ganzen Söldner von ihm hin, also die ganzen Wagner-Truppen?
Ja, die haben sich dann nach und nach von der Strasse zurückgezogen. Der Prigozhin hat gesagt, sie gehen auf ihren Stützpunkt zurück. Wie der Prigozhin hat der Putin ja auch die Wagner-Söldner faktisch begnadigt. Sie sollen also nicht strafrechtlich verfolgt werden und das Militär bietet vielen von ihnen jetzt Verträge an und rekrutiert sie damit eigentlich wieder für den Ukraine-Krieg, das mal einfach unter eigener Kontrolle. Und man weiss auch da nicht wahnsinnig viel. Es gibt ein paar kurze Interviews mit solchen Wagner-Kämpfern und einer hat gesagt, irgendwie am Vormittag waren sie noch Banditen und am Nachmittag waren sie jetzt coole Typen.
Eine entscheidende Rolle in dem Ganzen hat ja Weißrussland gespielt, also als Vermittlerin. Dort ist ja eben der Prigozhin offiziell auch hingereist. Was wird jetzt dort mutmaßlich aus ihm?
Auch das weiss man nicht. Wir wissen ja noch nicht einmal, ob er wirklich angekommen ist. Und ich weiss auch nicht, wie eigenständig die Rolle vom Präsidenten Lukaschenko wirklich war. Ich denke, der hat es im Auftrag von Putin gemacht, und zwar nach einem detaillierten Befehl, bietet ihm das und das an, handelt das und das aus. Weil anders ist das irgendwie bei dieser Machtkonstellation zwischen Moskau und Minsk gar nicht denkbar. Und der Putin hat ja dann in seiner harschen Rede Strafe für die Aufständischen angekündigt. Und der Prigozhin hat er aber dort drinnen mit keinem Wort erwähnt. Also weder mit dem Namen noch ist irgendwie aus dieser Rede rausgekommen, dass es da einen Mann gibt, der sich ihm entgegenstellt. Und das ist irgendwie schon bemerkenswert gewesen. Und es hat so ausgesehen, wie wenn er Distanz schaffen zu dem Mann, den er ja selber gross gemacht hat, also den er auch selber bewaffnet hat. Wo ihn dann plötzlich herausfordert. Und in die Richtung denke ich auch, geht das Einwechseln von Lukaschenko als Verhandler. Er hat nicht direkt mit dem Prigozhin reden.
Wie realistisch ist es denn, dass jetzt Wagner irgendwie von Weißrussland aus nochmal wird tätig werden, irgendwie wieder die Ukraine von dort aus angreifen?
Ja, ich denke, im Moment ist das nicht sehr realistisch, weil wir hätten ihm ja faktisch seine Truppen weggenommen und er ist in dem Weißrussland wie verbannt. Vor ein paar Monaten hat es Bericht gegeben, Wagner trainiere in Weißrussland eine eigene sättige Söldnertruppe auch für den Lukaschenko. Vielleicht macht er da mit, wer weiß. Aber letztendlich entscheidet dann der Kreml, welche Rolle dass er künftig noch spielen kann. Und wenn der Prigozhin auf eigene Rechnung sein Comeback sollte versuchen, dann kann der Kreml in Weißrussland jederzeit ganz schnell und ganz hart zuschlagen.
Man hat ja im Nachhinein auch darüber geredet, dass Geheimdienste im Vorfeld zum Teil schon Wissen hatten über den Putschversuch. Was haben sie genau gewusst und warum haben sie nicht eingegriffen?
Ja, das frage ich mich auch. Warnungen hat es sicher gegeben, aber rund um den Präsidenten in der Präsidialverwaltung hat man offenbar wirklich das Gefühl gehabt, bis zum Schluss, man habe den Mann im Griff. Und als er dann in Rostov beim Hauptquartier der Armee auftaucht ist, dann sind dort auch bereits Soldaten auf der Strasse. Aber ganz offensichtlich, wie schon gesagt, es hat kein Befehl aus Moskau, die Wagner-Kämpfer wirklich zu stoppen. Man hat sie einfach weiter marschieren und sie sind dann in die Armeezentrale ein und haben gesagt, wir haben das besetzt. Ohne einen Schuss abzugeben, wie der Prigozhin das gesagt hat. Und das ist ja dann am Samstag auch so weitergegangen. Am Stadtrand sind dann tschetschenische Kämpfer aufgefahren. Und die haben dort nachher den ganzen Tag wirklich Gewehr bei Fuß gewartet. Und der Kreml hat ganz offensichtlich das Problem mit Verhandlungen lösen. Aber der Putin hat sicher nicht gedacht, dass der Prigozhin so weit würde gehen und seine Soldaten nach Moskau schickt.
Hat denn irgendjemand den Prigozhin für die bessere Alternative gehalten als der Putin?
Ich glaube, kaum jemand dürfte ihn für eine Alternative gehalten haben und schon gar nicht für eine bessere. Also er bekommt aus dem ultranationalistischen Lager bekommt er Zuspruch. Denn die Falken dort, die finden, wie er, der Putin sei schwach oder die Armee sei schwach, viel mehr. Und führe den Krieg in der Ukraine nicht mit der nötigen Härte. Und interessant war, auf der anderen Seite des Spektrums hat es dann am Samstag auch ein paar Oppositionelle gegeben, die sich auf die Seite von Prigozhin geschlagen haben. In der Hoffnung einfach, dass der Putin stürzen könnte. Und es dann auch einfacher wäre, einen Prigozhin wieder loszuwerden, wenn er jetzt den Putin loszuwerden. Der Wagner-Chef, das sei ein Bandit, hat eben der Michael Khodorkovsky, der ehemalige Oligarch, gesagt. Aber er sei wie ein Messer, um den bösartigen Kreml-Tumor rauszuoperieren, wo das Land seit über 20 Jahren quäle.
Also hat es durchaus auch bei der Opposition zum Teil so Hoffnungen gegeben. Wie stark schadet denn der ganze Putschversuch jetzt an Putin tatsächlich?
Ja, er hat natürlich schon keine gute Figur gemacht. Ich meine, da kommt einer von seinen Vasallen und fordert ihn öffentlich vor dem ganzen Land mit den Waffen in der Hand raus. Das passt nicht zum starken Mann, wo der Putin gerne gibt, und zum Garant von Stabilität, wie ihn die Russen gerne gesagt. Aber seit dem Anfang des Krieges in der Ukraine hat er als Garant für Stabilität so ausgedient, auch in den Augen der Leute. Und ich denke, das ist das, was ihm am gefährlichsten ist. Also, der Prigozhin ist wie ein weiteres Putzleteil in diesem Bild. Und ob das Putzleteil wirklich so gross ist, wie jetzt viele heute glauben, das, glaube ich, muss sich erst noch weisen. Weil in dem Sinne hat der Putin Kontrolle zurück. Sie ist aber natürlich nicht absolut, aber das war sie auch vorher nicht.
Mhm. Rechnest du jetzt im Fahrwasser von diesem Angriff mit weiteren Angriffen auf den Putin seine Macht?
Also nicht in dieser Art, wie das am Wochenende passiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Risse im System, die zeigen sich ja eigentlich schon seit Kriegsbeginn hier und dort. Also Oligarchen, Beamte, die nicht zufrieden sind und die sich von Putin abwenden. Auch in den Elitengärten in Moskau. Der Krieg verläuft ja schlecht. Alle haben gemeint, das sei dann schnell vorbei, aus dem wird nichts. All diese Risse, all diese kleinen Bewegungen, die sind sicher wichtig. Aber ich denke, man muss einfach auch realistisch bleiben. Derzeit ist niemand in der Lage, so einfach den Wladimir Putin zu stürzen innerhalb von ein paar Stunden. Dafür müssten sich sehr viele verschiedene Fraktionen zusammentun. Und es müsste auch einen Schulterschluss mit dem Volk geben. Und all das ist im Moment nicht in Sicht. Also der Machtapparat, der wird von Putins persönlichen Freunden angeführt, die zum Teil noch radikaler sind als der Putin selber. Also der Geheimdienst, Militärführung, das Verteidigungsministerium. Niemand von denen zeigt auch nur die geringste Lust auf eine Rebellion. Nicht zusammen mit dem Prigozhin und nicht zusammen mit anderen. Mhm.
Du hast ja in einem Kommentar geschrieben, das Wochenende schon, dass das alles wohl wahrscheinlich das Ende der Wagner-Truppe sei. Wenn die Gruppe wegfällt, sozusagen, inwiefern wird denn das jetzt auch der russische Vormarsch in der Ukraine schwächen?
Also die Wagner-Leute oder viele Wagner-Leute werden wahrscheinlich weiter in der Ukraine kämpfen, das mal einfach unter dem Oberkommando der Armee. Aber das wird sicher nicht mehr so eine grosse und schlagkräftige Truppe sein wie vorher. Und die stehen dann nicht mehr für schnelle und besonders skrupellose und brutale und auch gefährliche Aktionen zur Verfügung wie bisher. Und das sind, denke ich, im Grundsatz gute Nachrichten für die Ukraine. Allerdings hat sich die russische Armee wohl nur erlauben, die Wagner-Leute kalt zu stellen, weil man inzwischen selber stärker geworden ist. Also die Armee hat mehr Soldaten, sie sind besser ausgerüstet, besser organisiert, durch starke Verteidigungsanlagen natürlich auch besser geschützt. Und das zeigt ja auch die Offensive in der Ukraine, die nur schleppend bis fast gar nicht vorankommt. Und natürlich, ich meine, Putin braucht immer mehr Soldaten. Und jetzt erst recht, weil nicht mehr alle Wagner-Leute wahrscheinlich werden in den Militärdienst zurückkehren. Aber die rekrutiert er jetzt inzwischen in Straflager, also er rekrutiert Häftlinge für die Armee, genauso wie es der Prigozhin ihm das vorgemacht hat.
Zita, du beobachtest Russland ja schon sehr lange. Du bist auch schon dort Korrespondentin und begleitest auch jetzt den Krieg in Russland. Wie einmalig sind die Vorfälle über das Wochenende jetzt mal so ein bisschen im grösseren Ganzen betrachtet?
Ja, der letzte Putsch hat man 1991 gehabt, so am Ende der Sowjetunion, wo wirklich die Panzer der Putschisten durch Moskau gerollt sind. Und dramatische Szene gehabt auf der Barrikade, wo die Boris Jelzin dann am Schluss gelungen ist, die Armee auf seine Seite zu bringen. Also es war wirklich eine dramatische Angelegenheit gewesen. Und ich meine, der Putin ist mehrmals wirklich schwer herausgefordert worden. Früher vor allem durch tschetschenische Rebellen. Das hat man alles ein bisschen vergessen in letzter Zeit. Und so dramatisch ist das natürlich nicht gewesen, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben. Aber es ist sicher eine der grösseren Krisen, die Russland die letzten Jahre erlebt hat.
Danke vielmals für die Einordnung, Zita.
Das ist gern geschehen.
Wir verlinken im Beschreib zu dieser Episode auch noch eine frühere Folge über die Wagner-Truppe und den Jewgeni Prigozhin. Und natürlich kann man auch mehr zu diesem Thema noch lesen bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch hier noch ein paar aktuelle Beiträge. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.